Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem ersten Samuelbuch. Wir gehen also in unserer Predigtreihe über das erste Samuelbuch weiter und kommen heute zu Kapitel 15. 1. Samuel, Kapitel 15. Wir hören das Wort Gottes. Samuel aber sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. Und so höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Heerscharen: Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. Und so ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat. Und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam zu der Stadt Amaleks, und er legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen: Geht fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israels erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Und so zogen die Kenitier aus der Mitte von Amalek weg. Da schlug Saul Amalek von Hevila an bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war. Und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen: Es freut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel, und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet: Saul ist nach Karmel gekommen, und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Und als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Samuel aber antwortete, und was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren und Brüllen von Rindern, das ich da höre? Und Saul sprach, man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen aber haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete dem Saul, halte still. Und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und da sprach er zu ihm, rede. Und Samuel sprach, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, da wurdest du das Haupt der Stämme Israels. Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei, also Götzendienst und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und seine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen. Da ergriff er, also Saul, ihn beim Zipfel seines Obergewandes, sodass dieser abriss. Und da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht. Es reut ihn auch nicht. Denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul. Und Saul betete den Herrn an. Samuel aber sprach: Bringt Agag, den König von Amalek, zu mir. Und Agag kam gebunden zu ihm. Und Agag sprach: Fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Samuel sprach: Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden vor allen Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama. Saul aber zog in sein Haus hinauf nach dem Gibea Sauls. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes. Denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Christen, also Menschen Gottes, die sollen den Frieden suchen, oder nicht? Christsein, das hat etwas mit Gewaltlosigkeit zu tun, oder nicht? Aber wenn wir mit dieser Einstellung nun an dieses Kapitel herangehen, dann kann uns dieser Abschnitt hier nur ein Ärgernis bereiten. Es geht um Krieg. Es geht um einen durch Gott gebotenen Krieg. Es geht um einen Krieg, dessen Ziel die Ausrottung eines Volkes samt den Tieren ist. Lassen wir das mal auf uns wirken, was Gott hier sagt in Vers 3. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat, und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Wenn es hier um einen Völkermord geht, ja, soll das Thema einer Wortverkündigung sein? Stellt sich dann schon die Frage, was ist der Nutzen des Lesens eines solchen Kapitels? Was soll mir das bringen? Welchen Nutzen soll ich aus dem Hören auf ein solches Kapitel ziehen? Ja, mehr noch, angesichts solcher Aussagen im ersten Buch Samuel, was ist dann der Sinn des Lesens dieses ganzen alttestamentlichen Buches? Gewiss, wir sind hier in einer Predigtreihe, wir können ja nicht gut ein Kapitel einfach auslassen. Aber noch einmal, welchen Segen sollen wir heute mit nach Hause nehmen aus diesem Kapitel? Da ist nicht gerade beim Lesen eines solchen Kapitels die Gefahr groß, dass solche Berichte verkehrt rüberkommen, vielleicht sogar kriegssüchtig machen, vernichtet alle Gegner, vielleicht gerade bei Leuten, deren Charakter man sowieso schon als streitsüchtig oder aggressiv einstuft. Noch einmal, was ist die Botschaft von diesem Kapitel? Ich erinnere daran, was wir heute in der Gesetzeslesung lasen, Jakobus 3, woher Streit kommt. Da denken wir an das Gebot, du sollst nicht töten. Bezeichnenderweise wird das heute in der Bekenntnisunterweisung an der Reihe sein. Und dann so ein Kapitel. Noch einmal, was ist der Nutzen davon? Was bringt es uns? Wenn der Apostel Paulus im Blick auf die Heilige Schrift über deren Nutzen spricht, dann schreibt er darüber im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 und 17 folgendes. Er sagt zunächst, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Er meint hier vor allen Dingen das Alte Testament. Und dann spricht er über den Nutzen. Und er sagt, es ist da zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Er nennt hier also vier Begriffe. Offensichtlich ist also die Nützlichkeit des Lesens der Heiligen Schriften, des Hörens auf die Heilige Schrift, nicht mit einem einzigen Wort umreißbar. In vier Worten fasst es der Apostel zusammen. Aber noch einmal die Frage, was heißt das jetzt konkret im Blick auf dieses Kapitel? Warum ist es so wichtig, miteinander zum Jahr 1000 vor Christi Geburt zu gehen, also vor 3000 Jahren, und auf eine solche Begebenheit zu hören? Was finden wir im ersten Buch Samuel, was wir woanders nicht antreffen? Die Antwort darauf lautet, das Einzigartige in der Heiligen Schrift, im Unterschied etwa zu irgendwelchen Lebenshilfebüchern, die auch ja irgendwie nützlich sein können, ist, dass es im Wort Gottes immer um Christus geht. Es geht in der Heiligen Schrift um Christus. Es geht um unseren Erlöser, um unseren Heiland. Auch bereits vor der Geburt Christi. Wie sagt es Jesus einmal in Johannes 5, Vers 39? Es ist die Heilige Schrift, die von mir, so sagt es der Herr, zeugt. Und genau darum geht es auch in diesem Kapitel. Die Frage, die uns in diesem Kapitel gestellt wird, und zwar zum letzten Mal, in Ansätzen war es schon in den Kapiteln auch vorher, das ist folgende Frage. Ist der Gesalbte, Saul war ja der Gesalbte, oder sagen wir es mal mit einem Fremdwort, ist der Christus, Christus heißt ja nichts anderes als der Gesalbte, ist der Gesalbte aus Gott oder ist er aus den Menschen? Ist der Gesalbte der Glanzpunkt unserer menschlichen Möglichkeiten oder ist er der, der durch Gott uns gegeben worden ist? Nachdem alle unsere menschlichen Möglichkeiten gescheitert sind. Hier in 1. Samuel 15 ist von Saul die Rede. Noch einmal, es geht um den durch Gott gesalbten König. Ich hatte mal in einer der früheren Predigten über das 1. Samuel-Buch gesagt, dass wir Saul eigentlich umschreiben können, als einen Mann sehen können, dessen Leben voll im Rückenwind des Erfolges läuft. Er segelte mit vollen Segeln durchs Leben. Er war groß, kräftig. Schon seine Erscheinung war imponierend. Er stellte etwas dar. Und dann das Königtum. Das fiel ihm so sozusagen von selbst zu. Er hatte was ganz anderes im Sinn. Eher sogar gegen seinen Willen. Es war ein Karrieresprung, so würden wir sagen. bei dem er selbst eigentlich gar nichts dazu getan hat. Es passierte wie von selbst. Super. Alles lief bestens, oder? Aber hier in unserem Kapitel wird endgültig klar, dieser Gesalbte, dieser Messias, dieser Christus kann nicht der Erretter seines Volkes sein. So geht es nicht. Trotz des beeindruckenden Anfangs, den Saul gemacht hatte, so geht es nicht. Ich war wie anders, wird nachher, wir lesen es schon im nächsten Kapitel, in Kapitel 16, da beginnt es mit David. Wie anders ist sein Einstieg. Eigentlich nur Gegenwind. Verfolgung von Anfang an. Aber es fällt auf, dass trotz der Verwerfung Sauls durch Gott die Heilige Schrift diesen König noch sehr lange auf dem Schirm hat. Noch sehr lange über diesen Saul spricht. Noch sehr lange über ihn berichtet. Eigentlich bis ans Ende. Bis ans schreckliche Ende dieses Sauls. Und auf diese Weise will Gott der Herr uns an ihm, an Saul zeigen, dass das Messianische keine menschliche Qualität ist, keine dem Menschen zugehörige Eigenschaft ist. Das Messianische, es ist nicht identisch mit den Qualitäten, die im Menschen in irgendeiner Weise vorhanden sind. Ich war eher das Gegenteil. Wenn ein Mensch mit dem messianischen Auftrag belastet wird, dann weicht das Beste, dann weichen die Qualitäten des Menschen. Was will ich damit sagen? Sehen Sie, ich denke, wir alle kennen Menschen in unserer Umgebung, feine, nette, wohlerzogene, ich sag mal, Humanisten, die ziemlich smart auch rüberkommen. In der Art und Weise, wie sie auftreten, wie sie sich geben, da sehen manche Christen ziemlich schlecht aus, oder? Und sehen Sie, das kann bei uns in der Gemeinde dazu führen, dass uns solche Menschen beeindrucken. Dass sie uns gleichsam in den Bann schlagen und dass wir auf den Gedanken kommen, solche Leute brauchten wir auch in der Gemeinde. Du bist keine Humanisten, aber dann doch Menschen, die einem solchen Ideal sehr nahe kommen, die im Trend der Zeit liegen. Und wir erwarten, dass solche Leute uns auch führen sollen. Wir stellen uns vor, die Humanität Sauls, die ja auch hier in diesem Kapitel zum Ausdruck kommt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, oder nicht? So denken wir und so leben wir. Aber das ist das Erstaunliche, das werden wir auch immer wieder feststellen, auch im Reich Gottes. Auf diese Weise werden wir immer wieder betrogen herauskommen. Ja, es scheint fast so. Es hat den Anschein, dass Gott, der Herr selbst, durch Saul hier betrogen wird. Und er sagt in Vers 11, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Ich hört sich das nicht an, als wenn Gott hier von Saul enttäuscht worden ist. Hört sich fast an wie so eine Kindergartentante, die den Kindern, ich sag mal, ein Eis spendiert und am darauufolgenden Tag, da benehmen sich diese Kinder unmöglich und dann sagt die Kindergartenfrau, mir tut es leid, dass ich gestern euch ein Eis spendiert habe, dass ich so gut zu euch war. So scheint es auch hier zu sein. Aber noch einmal. Die Heilige Schrift macht an Saul deutlich, wenn es einem solchen Menschen wie Saul gelungen wäre, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, an dem Gott seine Freude hat, dann wäre das Messianische gefunden worden im und bei den Menschen. Dann wäre die Rettung, dann wäre unser Heil bei Leuten, die in vollem Rückenwind dieses Leben führen. Die in vollem Rückenwind, mit vollem Erfolg durch dieses Leben gehen und uns dann, so hofft man immer wieder, gerne im Windschatten dieses Erfolges wir dann eben mit segeln, mit uns treiben lassen. Dann wäre das Heil, wie auch immer innerhalb dieser Menschheitsgeschichte, innerhalb der Menschheit zu finden. Dann könnten wir von der Humanität eines Saul ausgehen und sie dann auch bei anderen suchen und in ihnen unsere Lichtsgestalten finden. Aber was wir hier lesen, das verläuft ganz und gar anders. Das hier über Saul Berichtete, das macht uns deutlich, dass Gott einen ganz anderen Weg einschlägt. Einen ganz anderen Weg einschlagen muss, um zu seinem Gesalbten zu kommen. Gott wird dann noch einmal, wir werden es gleich im nächsten Kapitel lesen, noch einmal von neu anfangen. In der Computersprache könnte man sagen, der Computer wird noch einmal neu gestartet, auf Reset gesetzt. Und dann beginnt alles von Neuem, so scheint es, mit David. Aber auch David ist nicht der Gesalbte, aber über David nach langer, unendlich langer Zeit, so hat es den Anschein, kommt Gott endlich bei dem Sohn Davids hinaus. Gott scheint unendlich lange Zeit zu haben. Hier in 1. Samuel 15 geht es nicht um irgendeinen willkürlichen Völkermord. Es geht hier, das befiehlt Gott, um die Ausrottung Amaleks. Genauer eigentlich gesagt, es geht um die Ausrottung der Art Amaleks. Was meint das? Dass Gott hier die Ausrottung des Volkes der Amalekiter verlangt, das ist heilsgeschichtlich begründet. Als das Sklavenvolk Israel gerade aus dem Würgegriff des Pharao von Ägypten entkommen war, da war es nun ausgerechnet Amalek, der das Bestehen dieser armseligen Truppe von Flüchtlingen sah, erkannte und dann in einem Hinterhalt angriff. Amalek griff auch gar nicht nochmal das Volk an, sondern, so lasen wir in 5. Mose 25, die Nachhut, also gerade die Schwachen, die nicht ganz mithalten konnten, die hinterher trotteten, das Schwache im Volk Gottes. Damals schlug das Volk Israel mit Gottes Hilfe die Amalekiter zurück. Der Angriff der Amalekiter scheiterte. Das lasen wir vorhin ja in 2. Mose 17. Und bei dieser Gelegenheit sprach Gott der Herr schon zu Mose: Schreibe dieses zum Gedenken in ein Buch und präge es Josua ein. Ich will das Andenken an Amalek unter dem Himmel völlig austilgen. Das lesen wir dann noch einmal. Kurz bevor das Volk Israel in das verheißene Land einzog, in 5. Mose 25. Die Feindschaft Gottes zu Amalek war also geistlich begründet. Denn es gab bei diesen Amalekitern einen unsagbaren Hass und eine unsagbare Verachtung gegenüber dem Volk Gottes. Bitte, das galt nicht nur für eine bestimmte zeitliche Periode, sondern das geht dann durch die gesamte Heilsgeschichte hindurch. Ich erinnere nur einmal an das Buch Esther. Da lesen wir von einem Haman, diesem Judenhasser, der auch damals das Volk Israel umbringen wollte, als es in der Gefangenschaft war, zu jener Zeit in der persischen Gefangenschaft. Das heißt, zu bezeichnen in Esther Kapitel 3, Vers 1, Haman, das war ein Amalekiter. In der Feindschaft Amaleks gegen Israel steckt also etwas Teuflisches. Es war eine in jeder Weise niederträchtige, ruchlose Form von Feindschaft gegen den Samen der Frau, von dem die Heilige Schrift zu Beginn des Wortes Gottes spricht. Und aus diesem Grund haben wir, wenn wir jetzt hier von dem Krieg Israels gegen Amalek hören, in eine geistliche Richtung zu denken. Mit anderen Worten, es geht hier nicht um allgemeine Kriegslüsternheit, sondern der Befehl, die Amalekiter mit dem Bann zu schlagen, den verstehen wir nur, wenn wir durch das Schwertergeklirr uns an das erinnern, was Paulus im Epheserbrief schreibt, dass unser Kampf nicht gegen Blut und Fleisch ist, sondern gegen die geistlichen Mächte. Und in diesem Licht haben wir auch zu sehen, und wir sollten das nicht überlesen, dass hier von einem Bann die Rede ist, der an Amalek vollzogen werden sollte, sodass deswegen nichts übrig bleiben durfte. Es ist gut möglich, dass wir gar nicht mehr verstehen, was dieses Wort Bann meint. Der Sinn des Wortes Bann ist, dass Gott selbst den Kampf gegen Amalek übernimmt, dass er ein gewissermaßen ihn Israel aus den Händen nimmt. Den Bann an einem Volk zu vollziehen bedeutete, dass Gott selbst in höchst eigener Person den Krieg gegen das betreffende Volk führte. Und dieser Krieg ist dann tatsächlich insofern ein Krieg Gottes, als er durch keinerlei eigenen Profit oder etwa durch die Lust an Beute entweiht werden durfte. Ein solcher heiliger Bannkrieg ist durchaus eine Abschattung, eine Vorabschattung auch des Endgerichtes, von dem wir vorhin im Glaubensbekenntnis hörten und es auch bekannten. Und das Bemerkenswerte an diesem Kapitel ist nun, dass es ausgerechnet Saul war, der den Auftrag erhielt, diesen Bann an Amalek zu vollziehen. Und Gott knüpfte mit diesem gewichtigen Auftrag nicht an die Situation an, wie wir sie in Kapitel 13 und 14 lasen. Nicht Kapitel 13, das Versagen Sauls, der nicht auf Samuel wartete bis zum Opfern. Und Kapitel 14, dieses Kapitel, in dem Saul fast seinen eigenen Sohn umgebracht hätte, bis dann das Volk eingriff und sagte, sag mal, bist du noch bei Sinnen? Aber damit war gleichsam die Geschichte Sauls in eine Sackgasse geraten. Und die Frage stellt sich am Ende von Kapitel 14, wie geht es nun weiter? Und die Antwort, die wir hier in unserem Kapitel 15 bekommen, lautet: Gott geht mit Saul zum Anfang zurück. Achten wir noch einmal genau darauf, wie dieses Kapitel beginnt. Ich lese nochmal. Samuel aber sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben. Mit anderen Worten, Samuel ruft hier die Anfangssituation dem Saul in Erinnerung. Saul, erinnere dich doch. Wie war das damals, als du gesalbt wurdest zum König über das Volk? Weißt du es noch? Gott gab damals dem Saul viele Zeichen mit, durch die er ihm zeigte, dass er seinen Weg in die Königsherrschaft doch will, bestätigt. Und hier macht Gott gleichsam mit Saul einen neuen Anfang. Und er gibt ihm einen ganz neuen Auftrag. Einen Auftrag an Amalek. Und wenn Saul ihn ausgeführt hätte, hätte er damit zeigen können, dass er mit seinem Herzen doch bei dem Herrn ist. Und was damit hier in diesem Kapitel passiert, wir können es im Grunde, ich sag mal, mit einem Lehrer oder einem Dozenten vergleichen, der einem Studenten ein Examen abnimmt. Und nehmen wir an, die mündliche Prüfung gerät irgendwie in eine Sackgasse. Der Student hat eine Blockade, beginnt nur noch zu stottern, ist verwirrt. Was macht dann in der Regel der Prüfer? Nun, um diesen nervös gewordenen jungen Mann dann zu beruhigen, dann geht er nochmal zum Beginn, zum Anfang, zu den Grundlagen des Stoffes zurück, fragt ihn ein paar elementare Dinge, damit der Kandidat sich erstmal wieder besinnen kann, damit er es erst einmal wieder auf die Reihe kriegt. Der Prüfer stellt ihm leichte Fragen, in der Hoffnung, dass diese dann beantwortet werden können und er so wieder reinkommt. Und wir können das vergleichen, so ähnlich verhält es sich auch hier. Hier bekommt Saul einen geistlich gesprochen sehr einfachen Auftrag. Und wenn ich hier von einfach spreche, dann meine ich nicht den Blick auf die Erfolgsaussichten, sondern das Einfache besteht darin, dass Saul zu diesem Auftrag im Licht der Heiligen Schrift sehr leicht hätte Ja sagen können. Es war klar, was Gott will. Es war klar, dass Gott mit Amalek Krieg hat, von Generation zu Generation. Die Einsicht in die Verwerflichkeit Amaleks gehörte gewissermaßen zum ABC der Gotteserkenntnis im Volk. Dieser heilige Bannkrieg gegen Amalek, er war von Gott von Alters her gewollt. Und jemand, der dazu konkret den Auftrag erhielt, der konnte sich eigentlich geehrt fühlen. Es war eine Chance, eine neue Chance, die Sache des Herrn, des Reiches Gottes nun kräftig voranzubringen. So beginnt dieses Kapitel. Blicken wir jetzt mal zunächst auf das Ende des Kapitels zurück und schauen uns hier einmal Samuel an. Am Ende des Kapitels in Vers 35 lesen wir: Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Ich weiß nicht, ob jemand, als er dies gelesen hat, auch der Gedanke kam, dass man sagte, also eigentlich gefällt mir hier Samuel besser als Gott, oder? Gott ist hier doch sehr hart. Aber dann bedenken wir bitte, dass dieser ganze Auftrag Gottes an Saul nichts anderes war als ein Zeichen seiner großen Geduld, seiner großen Langmut mit diesem Saul. Saul darf gewissermaßen das Examen, die Prüfung noch einmal wiederholen. Das ist nicht hart, das ist großzügig. Und achten wir von daher nun einmal auf 1. Samuel 15, Vers 11. Dort sagte Samuel zu Saul: Gott spricht, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Dann heißt es weiter, darüber entbrannte Samuel. Er kochte innerlich und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Ja, Samuel war ja auch zornig, aber nicht auf Gott. Zornig auf Saul, so im Sinn von, was hat er diesen Auftrag wieder in den Sand gesetzt? Wie ist das nur möglich? Und gleichwohl ruft Samuel noch die ganze Nacht zu dem Herrn. Er schreit zu Gott. Samuels Trauer, sein Zorn, er äußert sich in Fürbitte. Samuel tritt also einerseits sehr hart auf gegen Saul. Das lesen wir ja. Ungewöhnlich hart und kräftig für einen alten Mann. Andererseits aber trug er Leid um Saul. Und er liegt die ganze Nacht vor Gott auf dem Boden, um Gott für diesen Saul zu bitten. Zornig und traurig zugleich. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben schon einmal von einem Amtsträger der Gemeinde oder auch von einem Vorgesetzten, Pastor oder Ältesten kritisiert worden sind, gemaßregelt worden sind. Vielleicht waren Sie, nachdem Sie da eine kalte Dusche bekommen haben, entrüstet, empört. Was bildet der sich eigentlich ein? Der ist ja viel zu streng. Aber sehen Sie, wenn dieser Amtsträger wirklich ein Hirte ist, dann sehen wir gerade hier auch an Samuel die Kehrseite, die andere Seite einer solchen Strenge. Samuel rief die ganze Nacht zu dem Herrn. Er schrie zu Gott, ach Herr, sei doch diesem Saul gnädig. Das ist dann derselbe Samuel, der gegen Saul entbrennt und ihm sehr deutlich sagt, was Sache ist. Und der dann wenig später den amalekitischen König, den Agag, in Stücke schlägt. Nicht, wir sind immer so schnell im Psychologisieren. Zwei, drei Verhaltensweisen, zwei, drei Augenblicke und wir meinen schon, jemand eingeschätzt zu haben. Wir haben uns schon ein Bild über den anderen gemacht, auch in der Gemeinde. Was wir hier bei Samuel sehen, das ist, nicht alle Strenge ist Herzensherzigkeit, ist Lieblosigkeit, ist Ungeduld. Das ist doch ganz besonders den Kindern zu sagen, nicht? Wenn Eltern ihren Auftrag, die Kinder zu erziehen, annehmen, dann werden sie nicht alles durchgehen lassen. Dann werden sie Grenzen aufzeigen. Und was wir hier bei Samuel sehen, das ist die innere Zerrissenheit eines Hirten, der einerseits um Gottes Willen hart auftreten muss, aber der andererseits um Sauls Willen Leid trägt. Nicht, was hätte Samuel dafür gegeben, wenn er nicht in diese Situation hineingekommen wäre? Dass Saul jetzt nicht versagt hätte. Ja, aber es ist schlimm, furchtbar schlimm, dass Saul auch diesen Auftrag, diesen heiligen Bannkrieg so wenig ernst genommen hat und ihn vermasselt hat. Er ließ die Leute über die Beute herfallen. Dass Saul gegenüber Agag, dem Großmütigen, dem großherzigen Sieger heraushängen lassen wollte, der das Leben seiner Feinde schont, das zeigt, dass bei diesem Saul überhaupt kein Wissen von Gott und seinem Gotteskrieg vorhanden war. Saul, der scheint hier gleichsam seine eigenen Kriege zu führen. Nicht ähnlich, wie wir es schon einmal in 1. Samuel 14 lasen, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe, so formuliert Saul hier. Es war nicht Sauls Feinde. Es waren die Feinde Gottes. Sauls Sünde war hier, dass er das Wesen, den Charakter des heiligen Bannkrieges antastete. Er hatte keinerlei Empfinden, keinerlei Sensibilität für die Erbfeindschaft Amaleks gegen das Volk Gottes. Daraus resultierte seine humanistische Toleranz. Daraus resultierte dieser fundamentale Ungehorsam. Sauls Uneinsichtigkeit, Sauls Toleranz ist hier nicht eine bedauerliche Fehlentscheidung, sondern er hat sich darin verrennt, weil er nicht mehr die Sache des Herrn sah. Und das, obwohl er dann dem Herrn opfern wollte. Es ist ein Wunder, dass Samuel angesichts eines solchen Verhaltens von Saul, dass dem Samuel da speiübel wird. Ich lesen wir es nochmal, Vers 13. Als nun Samuel zu Saul kam, da sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Nicht zweimal gleich in der Anrede kommt das Wort Herr vor. Und zweimal war es zu viel. Und Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt? Ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht. Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn zu opfern, deinem Gott. An dem anderen haben wir dann den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul: Halte ein oder halte still oder halte den Mund, wie auch immer wir übersetzen wollen. Quassel nicht so viel frommes Zeug. Ja, das fromme Vokabular, das hatte Saul noch drauf. Widerlich. Frömmigkeit ohne Gehorsam. Religiosität ohne Substanz. Der Apostel Paulus würde hier von einem Schein der Gottseligkeit sprechen. Diese hohle Frömmigkeit, darüber entbrennt Samuel. Saul, dieser Mann, der fromme Worte schwafelt, die inhaltlich durch nichts gedeckt sind, die falsch gilt, nicht wahr? Auf den ersten Blick sieht es vielleicht noch gut aus, aber es hat keinen Wert. Und darauf sagt Samuel dann die wohl bekanntesten Worte dieses Kapitels: Siehe, Saul, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit wie Abgötterei und Götzendienst. Es geht hier um das erste und das zweite Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen. Und darüber hinaus ist das, was Samuel hier sagt, ein zutiefst prophetisches Wort. Nicht denn, wo landete Saul schlussendlich bei seiner Widerspenstigkeit? Wir brauchen nur weiterzulesen. Im tiefsten Okkultismus, im Spiritismus, denken wir an die Nacht bei der Wahrsagerin in Endor. Ungehorsam wie Zaubereisünde. Das hätten wir nicht gedacht, wenn wir Saul hier so erleben als den großen Humanisten, den großen Menschenfreund, wo der einmal landet. Hätte ihm keiner prognostiziert. Das Wort Gottes, das ist überall sehr kompromisslos, sehr scharf gegen Frömmigkeit, gegen Religiosität ohne Gehorsam. Die Kritik daran geht selbst so weit, dass es manchmal den Anschein hat, dass Gott mit den Opfern gar nichts mehr zu tun haben will. Nicht? Jesaja 1, wo Gott sagt: Ich hasse eure Feste, eure heuchlerischen Opfer, sie sind mir ein Gräuel, Räucherwerk. Und das obgleich, wie es zum Beispiel der Hebräerbrief sagt, all diese Dinge nach dem Gesetz dargebracht werden sollten. Fromme Heuchelei. Gott kann sie nicht vertragen. Fromme Heuchelei. Und angesichts dieser scharfen Kritik Samuels scheint sich ja Saul zunächst einmal zu demütigen. Er ruft aus, Vers 24, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Doch auch dahinter steckt Eigeninteresse, eigene Überlegungen. Es wird wenige Verse später deutlich in Vers 30, wo Saul es noch einmal sagt, ich habe gesündigt. Aber dann fährt er fort, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Mit anderen Worten, Saul will den Bruch zwischen ihm und Samuel so schnell wie möglich heilen. Und vor allen Dingen der Eindruck gegenüber den anderen darf nicht in irgendeiner Weise getrübt werden. Das sind schreckliche Dinge zu befürchten, wenn das öffentlich wird. Was werden denn die Leute dann über mich denken? Wir können daraus auch lernen, einem Schuldbekenntnis zu misstrauen, wenn so direkt von Ehren die Rede ist. Wenn so schnell dann der Eindruck wichtig ist, den wir vor Menschen machen. Dabei geht es um das Anbeten Gottes. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Um Anbetung geht es. Wirklich? Es heißt dann, und das mag uns vielleicht auf den ersten Blick wundern, dann heißt es plötzlich, da kehrte Samuel um. Er hatte doch gerade gesagt, das tue ich nicht. Ich lasse mich auf dieses fromme Theater nicht ein. Aber jetzt tut es Samuel. Er folgt Saul. Ja, aber wie? Wie? Dass Samuel hier mit Saul mitging, das war keine Schwachheit von jemandem, der am Ende eines schweren Lebens nun doch irgendwie weich wurde. Ich war im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, als Saul sich vor dem Herrn niederbeugte, so tat, als ob er anbetete, da hätte man geradezu im Nacken Sauls, konnte Saul hören, das Keuchen, das Schnaufen, das Seufzen, der Ärger, den Samuel hatte. Nein, über dieses Begehren Sauls hatte Samuel schon ablehnende, vernichtende Dinge gesagt. Und diese nimmt er hier nicht zurück. Nein, der Grund ist, warum Samuel hier mit dem Saul mitging, ist nicht, um sich hier an diesem frommen Zirkus zu beteiligen, sondern aus einem ganz anderen Grund. Unmittelbar nach der Opferfeier fordert er, bringt Agag, den König von Amalek, zu mir. Und dann entwickelt dieser alte Mann, das muss man sich mal vorstellen, dieser Mann, der schon längst im Ruhestand war, sich verabschiedet hatte von den öffentlichen Verpflichtungen, da entwickelt dieser alte Samuel noch einmal eine solche Kraft, dass er den Nichtsvermutenden, diesen spottenden König der Amalekiter in Stücke schlägt. Und es heißt hier so ausdrücklich in Vers 33, er tat das vor dem Angesicht des Herrn, er tat das in Gilgal. Und Gilgal war ein Ort, der immer wieder gerade bei Saul vorkam. Es ist, als ob Samuel mit diesem in Stücke hauen Agags eine Parodie liefert auf den frommen Zirkus, auf das Opfern, das Anbeten Sauls. Durch diese Tat an Agag macht Samuel seinen Bruch mit Saul öffentlich. Samuel tritt hier so nachdrücklich wie nur irgend möglich an die Seite Gottes und er stellt sich damit so nachdrücklich wie möglich gegen das Humanitätsgedusel des Königs Saul. Samuel geht hier so deutlich wie möglich zu Saul auf Distanz. Warum? Weil Saul mit dem Verschonen der Amalekiter gezeigt hatte, dass er selbst im Blick auf Amalek, bei denen biblisch gesehen alles eindeutig war, nicht klare Kante zeigte. Nein, meine lieben, Saul, der Gesalbte, er konnte unmöglich der von Gott gemeinte Messias sein. Denn es ist doch wohl das Mindeste, dass man von einem Gesalbten des Herrn, von einem, der Gott dient, erwarten darf, dass er kompromisslos auf der Seite Gottes steht, dass er die Beurteilungen Gottes über Amalek übernimmt. Gott erwartete gar nicht von Saul, dass dieser König einen blinden Hass gegen die Amalekiter hatte, um sie so dann über die Klinge springen zu lassen. Nein, aber was Gott dem Saul übel nahm, das war, dass er sich mit Feinden einverstanden erklärte, die das Volk Gottes dort, wo sie nur konnten, über die Klinge springen ließen und dieses immer wieder versuchten und taten. Der Grund für diesen Hass Amaleks gegenüber den Israeliten war nicht ein Antisemitismus, sondern der Grund war der, dass Gott dieses Volk erwählt hatte, dass Gott genau dieses Volk zum Segen gesetzt hatte, insofern, als er aus diesem Volk Jesus Christus kommen ließ. Und weil Gott dieses mit Israel vorhatte, darum hasste Amalek dieses Volk. Und angesichts dieser Konstellation ließ Saul den Toleranten, den Liebenswürdigen, den Charmanten, den smarten Jungen heraushängen. Und Samuel kommentiert das damit, dass er feststellt, Saul, dein Verhalten ist ein Verschmähen des Herrn. Saul, damit hast du den Herrn verschmäht. Und weil Saul den Herrn verschmähte, verschmähte Gott den Saul, dass er kein König mehr über Israel sein sollte. Dann heißt es weiter im 1. Samuel 15, Vers 29, auch lügt der Ruhm Israels nicht. Es reut ihn auch nicht. Denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen sollte. Der Ruhm Israels, man kann übrigens auch übersetzen, der Unveränderliche Israels lügt nicht. Gott kennt keine Reue, sagt Samuel hier. Und das, obwohl doch zweimal in diesem Kapitel steht, dass es den Herrn gereut hat. Vers 11 und Vers 35. Ja, was denn nun? Ist das nicht ein Widerspruch? Einerseits, es hat Gott gereut, andererseits, Gott bereut nicht und das in einem Kapitel. Diese Frage ist vielschichtig. Ich will darauf folgende Antwort geben im Rahmen dieser Predigt. In allen seinen Handlungen, in denen sich Gott der Herr auf unser Tun und Lassen einstellt, ist er der Unveränderliche. Und das zeigt sich dann unterschiedlich. So wie es einmal David in Psalm 18 formuliert: Gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein und gegen den Hinterlistigen trittst du entgegen. dieses unterschiedliche Verhalten Gottes zu Menschen. Auch sein aus unserer Sicht dann wohl veränderliches Verhalten erwächst gerade aus dem unveränderlichen Wesen Gottes, aus seiner Heiligkeit. Unveränderlich ist Gott auch darin, dass er forthin hinwirkt auf den wahren Messias. Und von diesem Messias, von diesem Gesalbten, wird natürlich verlangt, dass er auf der Seite Gottes steht. Ja, aber dann bleibt noch eine Frage offen. Nicht, damit hatten wir ja angefangen. Wie ist das mit Frieden, mit Liebe, mit Gewaltlosigkeit? Wie ist das mit der Feindesliebe? Hat Christus nicht doch auch seine Feinde geliebt? Gebietet er das nicht auch uns? Ja, Christus hat seine Feinde geliebt. Aber er hat nicht den Teufel geliebt. Und das Volk des Messias darf das auch nicht. Es darf nicht den Advokaten des Teufels spielen und sich dann hinter der Maske auch eines Humanismus verstecken. Es gibt eine Toleranz, die den Charakter der christlichen Gemeinde antastet. Es gibt eine Vertragsamkeit, die der Gemeinde die Grundlagen ihres Glaubens zerschlägt. Und genau das tat Saul hier. Den Bannkrieg, den Gott hier gebot, der sollte nicht gegen irgendwen geführt werden, sondern eben gegen die Amalekiter, gegen diejenigen, die von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation in Feindschaft zu Gott und zu seinem Volk stehen. Was wir benötigen, das ist nicht ein Mann, der in dieser Weltgeschichte lebt und voll im Rückenwind des Erfolges. Das kann sehr schnell in sein Gegenteil umschlagen. Das sehen wir hier an Saul. Stattdessen benötigen wir einen Gesalbten, der gekennzeichnet ist durch Gehorsam. Ich denke hier an den Messias, von dem es schon prophetisch in Psalm 40, Vers 8 heißt, dass er seine Lust hatte am Wohlgefallen Gottes, am Gesetz des Herrn, das im Innern seines Herzens war. Den brauchen wir. Amen.